Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Und dann kam der Sommer 2020, vielleicht deine bisherige berufliche Krönung. Als erste Frau darfst du das österreichische Frauennationalteam hauptverantwortlich trainieren. Wo warst du damals, als du von deiner Beförderung, Ernennung erfahren hast?
Naja, da war ich im Büro vom ÖFB, weil dort ja auch dann sozusagen die Unterschriften getätigt worden sind. Es gab eben mehrere Gesprächsrunden. Aber
das erste konkrete Gespräch oder das erste konkrete Telefonat war wo? Warst du im Kaffeehaus, zu Hause,
nein,
im Auto?
Da war ich zu Hause, ja. Da ging es aber nur mal darum, abzustecken, beiderseitiger Interesse.
Okay.
Und wie gesagt, dann ging es eben in die Gesprächsrunden, um einfach auch Erwartungen, Ziele, Voraussetzungen auch abzustecken.
Hand aufs Herz, Gesprächsrunden, Ziele abstecken. Überlegt man bei so einem Angebot wirklich oder gibt es da eh nur eine Antwort?
Nein, in meinem Fall gab es viele Überlegungen. Es gab Gründe, die mich davon abhalten hätten können, aber es gab vor allem einen Grund, warum ich es unbedingt machen wollte. Ich wollte mir einfach die Chance, mit einer Mannschaft, mit diesen Charakteren zu arbeiten, nicht nehmen lassen.
Und die Entscheidung bereust du auch 6 Monate danach nicht?
Nein, auf keinen Fall. Also es ist ein absolutes Privileg für mich, dieses höchste Traineramt im Frauenfußball in Österreich ausüben zu dürfen. Und ich bin extrem dankbar, auch wie die ersten Monate gelaufen sind.
Als Fußball- und Sportfreaks haben der Lorenz und ich deine ersten Tage, Wochen und Monaten im neuen Amt natürlich mit Argusaugen beobachtet. Und du warst sichtlich geflasht von der, sag ich mal, gesteigerten Aufmerksamkeit im ganzen Land, hast viele Glückwünsche erhalten, musstest aber auch zahlreiche Medientermine absolvieren und all der Trubel hat deinen neuen Alltag begleitet. Wie viele Interviews, Fotoshootings und Medientermine hast du seither gemeistert und vor allem, wie hast du gelernt, damit umzugehen?
Ich habe natürlich eine gewisse Resonanz auf meine Bestellung erwartet, aber bei weitem nicht in diesem Ausmaß. Es zeigt aber einfach die Wertigkeit einerseits des Traineramtes, des Teamchefspostens, sage ich jetzt einmal, und andererseits ergibt sich das Interesse sich auch daraus, dass ich einfach die erste Frau in dieser Position bin. Fakt ist einfach, dass ich in meiner aktiven Karriere wenig mit Medien zu tun hatte, weil es einfach wenig interessant war, einerseits. Und andererseits, ich auch nie die Spielerin war, die jetzt unbedingt gesagt hat, ich möchte unbedingt das Interview geben, sondern wenn es nicht notwendig war, dann bin ich nicht gegangen. Und es gehört einfach dazu und es ist ein Prozess, den ich jetzt natürlich durchlebe, sage ich einmal. Aber mir ist einfach wichtig, dass ich immer ich bin und vor allem ich bleibe. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, wie viele Medientermine es bereits waren, aber es bleiben einfach gewisse Highlights auf jeden Fall hängen. Und da sage ich natürlich, wenn man dann einmal Sport am Sonntag einen Beitrag liefern darf oder vielleicht auch außergewöhnliche Dinge wie im ORF Report mal ein Interview hat, dann sind das schon ganz, ganz coole Sachen.
Ja, oder einfach einmal beim Kaffeehaus-Talk dabei sein.
Absolut.
Hast du eigentlich jemals einen Karriereplan verfolgt oder hat wirklich immer eins das andere ergeben?
In meinem Fall war es kein Karriereplan, einfach deshalb, weil ich eben den Beruf Trainerin nicht als solchen erkannt habe. Und umso im Nachhinein einfach, wir haben eh schon über ein paar so Weggabelungen gesprochen, wenn mich damals die Professorin nicht zum Verein schickt, wenn mich Ernst Weber vielleicht nicht zur Nationalteamspielerin macht oder mich später nicht als Assistenztrainerin dazu holt, dann wären diese Dinge nicht möglich gewesen. Und deswegen bin ich da auch allen Wegbegleitern sehr dankbar, mir diese Chancen eröffnet zu haben oder diese Türen geöffnet zu haben. Aber ja, ich bin auch stolz auf mich, dass ich immer mutig war, sage ich, und auch diese Chancen ergriffen habe. Und ja, von daher muss ich mich selbst manchmal, wie man so schön sagt, zwicken, um mir das auch bewusst zu machen, weil ich das irgendwie so auch als nicht als besonders sehe, aber viele mich dann einfach durch ihre Reaktionen wieder darauf aufmerksam machen, was ich eigentlich schon alles geschafft habe.
Besonders spannend haben wir bei deiner Bestellung zwei deiner Aussagen gefunden. Ich beginne jetzt einmal mit der ersten. Es war dir nämlich besonders wichtig, viele Männer in deinem Betreuerteam zu haben. Warum?
Naja, erstens habe ich schon 23 Athletinnen zu betreuen. Wir wissen, dass wie anspruchsvoll Frauen sein können. Aber Spaß beiseite. Also, es ist einfach so, dass es natürlich auch, dass es noch nicht viele hoch ausgebildete Trainerinnen gibt, die es auf diesem Niveau braucht. Das ist einmal das eine. Aber das andere, ich finde einfach die Kombination ganz wichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass es zwischen Dominik Dahlhammer und mir sehr gut funktioniert hat, dass einfach die Spielerinnen auch sozusagen Frau und Mann als Ansprechpartner haben.
Und die zweite auffallende Aussage war, dass nicht die Strahlkraft des Teamchefpostens für dich entscheidend war, sondern die bunte Charaktermischung innerhalb des Frauennationalteams. Wie bunt ist das Team eigentlich und warum macht es das für dich so attraktiv?
Es war tatsächlich einer der wesentlichen Gründe, warum ich unbedingt diesen Job machen wollte. Weil, also nicht weil jetzt die Mischung so bunt ist, sondern weil einfach wir so tolle Charaktere und so tolle Persönlichkeiten in der Mannschaft oder im Team haben. Und vor allem auch, weil dieser Zusammenhalt, glaube ich, wirklich total einzigartig ist. Und das habe ich ja als Assistentin schon miterlebt. Und ja, es ist einfach für mich eine Ehre, so einem Team auch vorstehen zu dürfen, aber auch mit diesem Team einfach auch arbeiten zu können.
Und das Team, da möchte ich jetzt kurz nachfragen, gab es Spielerinnen, die sich im Vorfeld stark gemacht haben für dich als Teamchefin beim ÖFB?
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß aber schon, dass meines Wissensstandes nach Peter Schöttl mit dem Spielerinnenrat Kontakt hatte.
Kommen wir noch einmal auf deinen Trainer- oder Betreuerstab zu sprechen. Wie viele Personen unterstützen dich bei deiner Arbeit und in welchen Funktionen? Oder gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail, welche Funktionen, welche Positionen sind in den letzten Jahren neu hinzugekommen?
Ja, also der Betreuerstab oder die Größe des Betreuerstabs hat sich extrem entwickelt, vor allem seit der Europameisterschaft 2017. Also davor gab es keinen fixen Spielanalysten, es gab auch keinen Kitmanager. Wir hatten, oder das, was wir jetzt noch dazu bekommen haben, war oder ist ein Fotograf, also unsere Medienabteilung wurde auch ordentlich gepusht, ein Videomann. Und es gibt auch so ein Highlight, was die letzten vier Lehrgänge betrifft. Also wir durften jeweils bei den Auswärtsfahrten auch auf einen Koch zurückgreifen. Und das war aber auch wieder so ein kleines Baustein, das, glaube ich, gerade in Kasachstan extrem viel wert war. Ja. Sonst im sportlichen Bereich musste ich auch umstrukturieren und da habe ich eben mit Markus Hackl meinen ersten Assistenztrainer dazu geholt, der mich stark unterstützt in der Trainerarbeit am Platz, der so mein erster Ansprechpartner auch ist, weil er aber auch eben hauptberuflich beim ÖFB angestellt ist. Und dann mit Sargon Duran habe ich mir einen Standardspezialisten ins Team geholt, von dem wir schon extrem profitiert haben. Und da ist es auch ganz faszinierend für mich und immer wieder wichtig, auch jetzt diese Außenwahrnehmung von ihm zu bekommen, genauso wie vom Spielanalysten, vom Christoph Wittermaß. Und gerade diese Außenwahrnehmung ist extrem wertvoll für mich als Teamchefin.
Da muss ich jetzt sportlich kurz einhaken, was mich persönlich interessiert. Standardspezialisten, okay, jetzt wissen wir seit Schoko Schachner, dass Eckbälle und Freistöße sehr wichtig sind. Also er ist damals mit dem GRK auch auf Grundlage seiner großartigen Standards beim GRK Meister geworden. Jetzt gibt es aber immer mehr Spezialisten und Sargon Duran zählt zu ihnen, die sich auch mit Einwürfen beschäftigen. Was haltest du von der professionellen Einwurf-Situationslösung? Also ist es wirklich so wichtig oder macht man dann doch viel mehr Damm-Damm um solche Einzelheiten?
Nein, ich sehe es wirklich als wichtigen Baustein an, weil wie viele Einwürfe gibt es, die direkt beim Gegner landen oder wo du eigentlich aus einer vorteilhaften Situation in Ballbesitz den Ball sofort wieder verlierst. Und wir haben das ganz klar gesehen, dass wir in dem Bereich tolle Fortschritte gemacht haben. Also Von daher bin ich extrem froh, auch diese Entscheidung getroffen zu haben.
Mit einem so großen Trainerstab ist man nicht nur Trainerin, sondern vor allem auch Managerin. Das heißt, du hast viele Dinge zu koordinieren und zu erledigen. Für was bist du als Teamchefin abseits des Trainings alles zuständig und wie sieht dein Tagesablauf aus?
Ja, du sprichst es an. Also es ist ein, glaube ich, 16- bis 18-köpfiges Betreuerteam, das aber wirklich toll funktioniert, wo jeder seine Kompetenzbereiche kennt, aber auch aufgrund dessen, dass ich, glaube ich, schon sehr klar bin in meiner Kommunikation. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch wirklich einmal bedanken, weil ohne den Einsatz und Engagement und auch dem Wissen jedes Einzelnen, das er einbringt, wäre unsere Arbeit einfach nicht so erfolgreich.
War dir das im Vorfeld bewusst, was da alles auf dich zukommt?
Ja, das war das auch, wo ich für mich festgelegt habe, dass ich das sicher lernen muss, gewisse Dinge abzugeben. Das lernst du dann aber sehr schnell, weil du ökonomisch arbeiten musst. Und wenn du das Vertrauen in deine Betreuer und Betreuerinnen hast, dann, wie gesagt, ist es mir auch sehr leicht gefallen.
In deiner jetzigen Funktion hast du die entscheidende Phase der EM-Qualifikation verantwortet, inklusive der beiden Schlagerspiele gegen die Top-Nation Frankreich. Noch nie hat ein österreichisches Frauennationalteam so erfolgreich bei einer Qualifikation abgeschnitten. Also ihr habt 19 Punkte geholt. Dennoch entscheidet sich erst im Frühjahr 2021, ob ihr direkt für die Euro qualifiziert seid oder in die sogenannte Barrage müsst. Wie fällt dein persönliches, nennen wir es mal, Zwischenfazit dieser Qualifikation aus?
Ja, es fällt durchwegs positiv aus, aber vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir eben diese Umstrukturierung an der Spitze hatten, im sportlichen Staff hatten, dass wir jetzt im Herbst ein unheimliches Programm abspulen mussten aufgrund der Corona-Pandemie. Also unsere Spielerinnen kamen oft mit englischen Wochen in den Beinen zu uns, also wir mussten individuell sehr gut sein in der Belastungssteuerung. Wir mussten diverse Präventionsmaßnahmen erst einmal implementieren und dann diszipliniert umsetzen. Und da bin ich auch extrem stolz auf das gesamte Team. Wir haben es geschafft, wirklich alle negativ zu bleiben und trotzdem eine positive Stimmung zu haben, trotz all dieser Auflagen und ungewohnten Abläufe. Und ja, auch mit dem Hintergrund, dass wir ungewöhnlich viele personelle Ausfälle hatten. Und ich denke, dass uns das wirklich auch gut gelungen ist, den Spielerinnen, den jungen, talentierten Spielerinnen, aber auch den Spielerinnen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so viele Spielminuten bekommen haben, dieses Vertrauen zu geben. Und sie haben das unserem Platz auch meines Erachtens nach ganz deutlich zurückgegeben. Und so haben wir als Team diese Herausforderungen in dieser entscheidenden Phase der Qualifikation absolut positiv bestritten. Und ich denke, 19 Punkte, wir haben in 7 Spielen von 8 kein Gegentor erhalten, wir haben gegen die Nummer 3 der Welt, ja, wir haben 3 Tore kassiert, 2 aus Standards, wo wir aber wissen, dass Frankreich in den Jahr davor, glaube ich, die Hälfte ihrer Tore Standards gemacht hat, aber auf dem Niveau kannst du einfach nicht alles verteidigen. Und dass wir jetzt bis in den Februar zittern müssen. Okay, wir können uns vielleicht den Vorwurf machen, 1-2 Tore zu wenig erzielt zu haben auf 8 Spiele. Aber es zeigt einfach auch, wie eng und wie hoch schon das Niveau im europäischen Frauenfußball ist, wenn es nicht einmal reicht, gegen den Gruppenkopf ein Unentschieden zu holen.
Irene, du hast ja schon die zahlreichen verletzungsbedingten Absagen von Führungsspielerinnen erwähnt, dass ich das immer wieder kompensieren habe zu müssen im Laufe der Qualifikation. Wie gut ist das Frauennationalteam in der Breite aufgestellt, vielleicht auch im Vergleich zu vor 5 Jahren? Und wo werden wir in der Breite sein in 3 Jahren?
Ja, ich glaube einfach, dass es auch einer meiner oder unserer Aufgaben ist, jetzt in naher Zukunft junge, talentierte Spielerinnen heranzuführen. Darauf müssen wir auf jeden Fall ein Augenmerk legen, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben. Das heißt, wir sind sehr eng bemessen momentan in der Spitze, aber ja, ich hoffe darauf einfach, dass die arrivierten Spielerinnen fit und hungrig bleiben und wir die Möglichkeit haben, auch den jungen Spielerinnen immer wieder Einsatzzeiten zu geben, dass sie einfach an das Niveau auch herangeführt werden.
Irene, wer ist eigentlich für die Beobachtung der Nationalteamspielerinnen verantwortlich? Also wer ist dafür zuständig? Woher bekommst du deine Informationen? Wie bleibst du am aktuellen Stand? Weil wenn man jetzt den Frauenfußball mit dem Männerfußball vergleicht, es gibt bei euch ja im Frauenfußball doch deutlich weniger Live-Übertragungen, deutlich weniger TV-Berichterstattung, Bestattung wahrscheinlich auch weniger Print-Berichterstattung. Wie kann man sich das im täglichen Job vorstellen?
Ja, hauptverantwortlich bin natürlich ich, aber es ist schon noch so, dass eben meine Assistenten sehr wohl auch Spiele sichten. Das heißt, einerseits geht es um Spielbeobachtungen, Live-Beobachtungen, so wie du es angesprochen hast, doch, sind einfach derzeit nur schwer möglich. Wir haben jetzt aber gerade auch, was die österreichische Liga betrifft, den Vorteil, dass einerseits der ORF pro Ligarunde meistens ein Spiel live überträgt, dass wir mit ÖFB TV und die Ligen eine Kooperation haben, wo wir alle Videos auch zur Verfügung gestellt bekommen und zumindest Videomaterial haben, das wir durchforsten können. Andererseits auch, was unsere deutschen Legionären betrifft, gibt es immer wieder Streamings oder eben auch in diversen Fernsehsendern die Möglichkeit, Gott sei Dank Spiele zu sehen. Und der andere Part ist sicher auch aber der regelmäßige Austausch mit den Vereinstrainern, den vorwiegend ich mache.
Dein Vorgänger als Teamchef, Dominik Thalhammer, hat oft sein Players-First-Konzept propagiert. Welchen Stil, welchen Ansatz möchtest du deinem Team mitgeben und wie unterscheidest du dich bei deiner Arbeit am Platz von jener von Dominik Thalhammer?
Ja, ich ziehe es immer vor, diesen Vergleich eigentlich auszublenden. Aber es ist natürlich schon noch so, dass mich Dominik in der Herangehensweise, wie er Fußball gedacht hat, sehr geprägt hat. Und ich ja auch diese Prozesse der letzten Jahre auch mitgetragen habe und mitverantwortet habe. Und ich glaube, es war schon auch ein Grund meiner Bestellung jener, dass wir mitten in einer Qualifikation standen und es auch jetzt galt, nicht alles über den Haufen zu werfen. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass ich einfach versuche, den Spielerinnen einen Rahmen zu geben, in dem sie bestmöglich ihre Potenziale und ihre Stärke ausspielen können. Aber es gilt ganz sicher auch, gewisse Eckpunkte einfach einzufordern, damit das große Ganze funktioniert.
Die Geschichte mit dem Rahmen würde ich gerne aufgreifen. Wir haben aus Teamkreisen einen ganz coolen Vergleich erzählt bekommen. Und der besagt, dass du als Teamchefin eben einen Rahmen vorgibst, die Spielerinnen in dem Rahmen aber sich sehr frei bewegen können, während dein Vorgänger Dominik Thalhammer einen Rahmen gehabt hat und gleichzeitig auch schon ein Bild darin gemalt hat. Das heißt, die Spielerinnen ein engeres Korsett, sagen wir mal, gezwängt hat oder ihnen mehr Dinge vorgegeben hat. Was kannst du dem Ansatz abgewinnen?
Also deinem Ansatz vor allem.
Ja. Ja, es ist schön, dass Sie das so wahrnehmen. Ich glaube, es ist einfach immer die Aufgabe eines Trainers, ein Team bestmöglich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, um die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges zu erhöhen. Und wir wissen aber, dass der Faktor Zufall nie ganz auszuschließen ist, aber auch Gegner sich ja mittlerweile Gedanken machen, wie sie uns, sage ich jetzt, unter Probleme oder vor Schwierigkeiten stellen können. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, den Spielerinnen einen Plan mitzugeben, ihnen aber gleichzeitig auch die Sicherheit zu geben, dass sie entscheiden am Platz. Wir können ja nicht draußen mit Joystick stehen und sie lenken, sondern sie müssen unter großem Raum- und Zeitdruck oft Räume erkennen, sie müssen diese Räume belaufen, sie müssen diese Räume bespielen und sie brauchen, denke ich, auch diese Freiheiten, um ja, Lösungen dann auch am Platz freitreffen zu können.
Anders als eine Trainerin bei einem Verein, hast du als Teamchefin die Spielerin nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung. Würde dieser Ansatz, den du verfolgst, mit jeder Mannschaft funktionieren oder brauchst du dafür die Spielerinnen, die das auch schon mitbringen oder vielleicht arrivierter sind mit mehr Erfahrung und diesen Freiraum auch so ausfüllen können, dass es zum Erfolg führt?
Ich glaube, wenn ich noch mehr Zeit hätte, wäre es noch leichter. Aber man muss schon noch ganz klare Grenzen und, wie gesagt, einen Rahmen vorgeben. Also nur mit, jeder hat seine eigene Idee, wird es nicht funktionieren. Und worum es mir geht, ist vor allem der offensive Aspekt, die offensive Herangehensweise. Weil ich sage, defensiv gibt es ganz klare Strategien, wo wir den Gegner hinlenken wollen, wo wir Überzahl schaffen wollen, wo wir die Bälle gewinnen wollen. Aber offensiv braucht es Ideen, das Team solch ins letzte Drittel zu bringen. Aber im letzten Drittel brauchen sie dann auch, glaube ich, die Freiheit und intuitiv richtige Entscheidungen treffen zu können und dort auch ihre individuelle Qualität zu zeigen.
Wagen wir einen sportlichen Ausblick aufs Jahr 2021. Welche kurz- und mittelfristigen Ziele hast du dir gesetzt?
Ja, das ist ein bisschen schwer, weil wir momentan in der Luft hängen. Mein voller Fokus gilt natürlich immer noch dem Erreichen der Europameisterschaft. Das heißt, bei uns geht es jetzt mal in die Planungen, wer könnte ins Playoff kommen, wie könnten dort die Gegner heißen, was spielen die vielleicht für Systeme, welche Spielanlagen haben die, um dann vielleicht den Februartermin, der jetzt bei uns ja offen ist, dafür herzunehmen, einen Testgegner zu finden, der uns vielleicht auf das Szenario bestmöglich vorbereitet. Aber es sind sehr viele Wenn-Dann und bedarf jetzt auch wieder vieler Ideen und guter Planungen, um da bestmöglich aufgestellt zu sein.
Gehen wir davon aus, dass du dich mit deinem Team für die Euro qualifizierst. Wie wäre die Herangehensweise bei der Euro? Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des Frauennationalteams, ist sozusagen die Vorlage. Man hat beim Männernationalteam gesehen, dass es nur mit Euphorie 2016 oft auch nicht reicht. Welche Learnings hast du in den letzten 4-5 Jahren für dich mitgenommen, die du jetzt in die Vorbereitung einfließen lassen würdest? Selbe Thematik gibt es ja beim Männernationalteam jetzt auch.
Ja, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass meinen Informationen nach im Herbst auch die Weltmeisterschaftsqualifikation beginnt. Das heißt, genau, es wird keine reine Vorbereitung in dem Sinn geben, wo man vielleicht auch mehr ausprobieren kann, wo eben genau diese Themen wie junge Spielerinnen heranführen, mehr zu tragen kommt. Das heißt, da gilt es wieder dann die Balance zu finden. Aber ja, was dann sollte der Fall eintreten und wir uns wirklich qualifizieren, dann gilt es, denke ich, auch wieder, sich keine Grenzen zu setzen. Und wir wissen, wie es in einem Turnier laufen kann. Und ich glaube, ganz entscheidend ist dann dort meistens das erste Spiel.
Wie du schon die Balance in deinem Team richtig angesprochen hast, darauf zielt die nächste Frage ab, weil du hast einen sehr diversen Kader. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck zum Beispiel ist eher ein reflektierter Charakter, wohingegen die Torfrau Manuela Zinsberger oft gerne die Sau rauslässt, wenn ich das so vulgär sagen kann. Wir erinnern uns an die Feierlichkeiten nach dem Heimspiel gegen Frankreich, die sehr cool im TV rüberkommen sind, aber das zeigt eben auch den vielfältigen Charakter deines Teams. Wie gefällt dir die Arbeit mit dem Team? Und gibt es vielleicht eine Situation im letzten halben Jahr, die du besonders freudig in Erinnerung hast?
Ja, wie gefällt mir die Arbeit? Die Arbeit gefällt mir extrem gut, aber einfach auch deshalb, weil das Team auch in diesen Spielen jetzt wieder immer offen war für Neues und wir haben ja gerade im Spiel gegen Frankreich eine komplett neue Grundpositionierung auch gewählt im Spiel mit dem Ballbesitz und wir waren dort mutig und das spricht einfach für die Herangehensweise der gesamten Mannschaft. Es gab so in jedem Lehrgang, denke ich, eine Szene, wo ich mir dachte, was ist das für ein Haufen einfach? Im ersten Lehrgang erinnere ich mich, da ging es darum, ein Foto zu machen, um alle Absolventinnen unserer ÖFB-Frauenakademie auf ein Bild zu bringen. Und wie dann die anderen Spielerinnen das mitbekommen haben sie sich auf einmal zusammengerottet und haben gesagt, wir wollen auch ein Foto. Und dann gab es halt so ein Konkurrenz-Fotoshooting sozusagen, das am Ende aber mit einem Gesamtbild wieder geendet hat. Danke. Und dann auch so, auch in diesem Lehrgang wieder, wo sie sich zusammenrotten und sagen, sie wollen ein Video machen für alle Spielerinnen oder vielleicht dem einen oder anderen Betreuer, der auch nicht bei uns sein konnte, um ihnen das zu schicken. Und das sind so Momente, wo man einfach sieht, wie zusammengeschweißt sie sind und was wie gern sie auch zusammen sind. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das extrem wertvoll.
Das Frauennationalteam belegt aktuell Rang 22 im FIFA-Ranking. Wie weit kann es unter dir noch nach oben gehen? Und wo gilt es, die Hebel anzusetzen, um den nächsten Schritt oder vielleicht sogar den nächsten Sprung nach vorne zu machen?
Ja, ich glaube, dass einfach die Teilnahmen an der Europameisterschaft, die wäre extrem wichtig. Genauso wie aber auch vielleicht eine erste Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, weil wenn man das schafft, dann hat man, denke ich, auch viele Punkte für die FIFA-Weltrangliste gemacht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Zahl nennen, was die Platzierung betrifft, aber man sieht, dass es auch sehr eng hergeht, und ich glaube, als kleines Land wie Österreich wäre es schon schön, einfach mal auch in den Top 20 sich zu festigen. Aber dazu braucht es eben viele oder die Spielerinnen, die wir haben, möglichst lange noch auf hohem Leistungsniveau und gesund und fit.
Anders als das Nationalteam der Männer, das den Großteil seiner Spiele in Wiener Ernst-Happel-Stadion absolviert, spielt dein Nationalteam immer an unterschiedlichen Standorten in ganz Österreich. Nun gab es die Diskussion, dass das neue Donauparkstadion in Oberösterreich nicht nur für den FC Blau-Weiß Linz, sondern auch für das Frauenfußballnationalteam zur Heimstätte werden könnte. Mit dem ÖFB soll bereits länger darüber verhandelt worden sein. Und mit einer Kapazität von 5000 Zuschauern wäre die neue Arena für das Frauennationalteam eigentlich ideal. Wünschst du dir eine fixe Heimat?
Ich glaube, dass es sogar positiv ist, wenn wir uns immer wieder an anderen Orten zeigen, weil ich denke, es dem Frauenfußball auch noch einmal einen Push geben kann, regional aufmerksam zu machen auf uns. Fakt ist aber, dass die Vorgaben der UEFA schon sehr hohe sind und dass einfach die Gegebenheiten vor Ort und auch das Engagement der Beteiligten sehr hoch sein muss, dass wir dort auch uns zeigen können. Aber so ganz grundsätzlich bin ich eben sehr offen dafür, dass wir immer wieder auch woanders spielen. Wir stehen nicht nur im technisch-taktischen Bereich für Flexibilität, und ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder neue Reize auch für uns zu setzen.
Bleiben wir trotzdem noch beim Thema Infrastruktur im Frauenfußball. Wie sieht es damit in Österreich bei den Vereinen und beim ÖFB aus? Und kleine Anschlussfrage, welche Projekte wären aus deiner Sicht wünschenswert, um sich auch hier positiv weiterzuentwickeln?
Also der ÖFB hat enorme Schritte gesetzt in den letzten Jahren, begonnen natürlich mit dem Meilenstein, sage ich, mit der Installierung der ÖFB Frauenakademie 2011, aber jetzt vor allem auch nach der Europameisterschaft 2017, wo neue Personalien geschaffen worden sind, um die Hebel auch in der Breite anzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Faktor, den es braucht, damit wir über die nächsten Jahrzehnte, sage ich jetzt fast, konkurrenzfähig bleiben können und den Anschluss an die europäische Spitze nicht verlieren. Und Infrastruktur im österreichischen Frauenfußball, wir wissen, dass wir unsere Liga weiter stärken müssen und weiter professionalisieren müssen. Und das bedarf vielen kleinen Schritten, die notwendig sind. Und da wäre es einfach auch schön, wenn, so wie auch die internationale Tendenz ist, wenn ich nach England schaue, da hat jeder namhafte Männerclub mittlerweile eine Frauensektion. Und ich denke, wenn da in Österreich die großen Vereine auch aufspringen würden, dann könnten sie mit wenig finanziellen Mitteln dem Frauenfußball extrem weiterhelfen. Auch gerade wenn du Infrastruktur ansprichst, es geht oft darum, dass Frauenvereine vielleicht Zugang zu einem Physiotherapeuten haben oder zu einem Kunstrasenplatz. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind sicher auf einem guten Weg.
Irene, versuchen wir das Thema Frauenfußball an sich noch etwas breiter zu fassen, dass der Frauenfußball bei Weitem noch nicht das Standing des Männerfußballs genießt, ist leider allgemein bekannt. Wo siehst du aktuell den größten Aufholbedarf, um da aufzuschließen?
Ja, größter Aufholbedarf ist ganz sicher die Anzahl der Spielerinnen. Also wir haben viel zu wenig Fußballerinnen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Sport für Mädchen attraktiv machen, dass sie einmal zum Fußballspielen beginnen. Und vor allem müssen wir sie dann auch beim Fußball halten. Und deshalb bin ich eben sehr froh, dass jetzt mit Karin Gruber auch eine Personalressource geschaffen wurde, wo diverse Projekte in den Landesverbänden umgesetzt werden, Also das wäre ein ganz wesentlicher Schritt.
Gibst du mir recht, wenn ich die Frage andersrum stelle? Hat es nicht auch Vorteile, weniger im Rampenlicht zu stehen, als der Männerfußball zum Beispiel, Stichwort familiäreres Umfeld?
Ja, was ganz klar ist, ist, dass einfach unsere Zielgruppe sehr familiär ist und dadurch wir sicher wenig Anfeindungen, Sexismus, Diskriminierung etc. ausgesetzt sind. Also von daher gibt es sicher Vorteile auch.
Ein Blick auf die österreichische Frauenbundesliga. Der Meister Spusel SK St. Pölten hat im Herbst auch in der Champions League tolle Partien abgeliefert. Hinter den Wölfinnen aus St. Pölten klafft in der Planet Pure Frauenbundesliga allerdings eine riesige Lücke. Kann diese 2-3-Klassengesellschaft, wie ich sie zumindest wahrnehme, innerhalb einer Liga langfristig gut gehen?
Ja, also dass der SKN natürlich vorne wegmarschiert, ist kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz hat es jetzt auch Spiele in der Meisterschaft gegeben, vielleicht auch aufgrund der Doppelbelastung des SKN, die gezeigt haben, dass man sie sehr wohl fordern kann. Aber klar ist auch, dass es wichtig wäre, das Niveau der Vereine anzugleichen, um einfach noch engere Partien, sage ich, über die gesamte Meisterschaft zu haben. Weil ich sage, hinter dem SKN kann jeder fast jeden schlagen. Und es wird schon des Öfteren darüber diskutiert. Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass 8 Vereine der höchsten Liga gut tun würden, weil wir einfach dann die Spielerinnen, die wir haben, besser aufteilen könnten. Aber es gilt natürlich schon auch, ganz Österreich zu bedienen. Und wir wissen gerade von unseren Nachwuchsnationalteamspielerinnen, dass es auch ganz wichtig ist, wenn möglich in jedem Bundesland auch eine Bundesligamannschaft zu haben, um dort die besten Talente auch bestmöglich fordern zu können.
Abgesehen vom heimischen Spitzenfußball ist auch die Trainerausbildung ein anhaltendes Thema. Erst im Dezember 2020 ist der erste österreichweite Kurs zu Ende gegangen, der rein für Frauen bestimmt war. Also ich spreche jetzt von der B-Lizenz für Berufsspielerinnen. Du hast den Weg zur UEFA Pro-Lizenz, die du ja schon vor Jahren gemeistert hast, stets gemeinsam mit deinen männlichen Kollegen absolviert. Kannst du beiden Modellen etwas abgewinnen oder würdest du in der heutigen Zeit, in der heutigen Phase auch eher einen reinen Kurs für Frauen bevorzugen?
Also ich finde es einmal wirklich richtig gut, dass es erstmals einen Berufsspielerinnenkurs gibt, weil einfach die Spielerinnen, die einfach vor allem im Ausland aktiv sind, die Legionärinnen sind, dadurch einfach in komprimierter Art oder die Möglichkeit bekommen haben, auf komprimierte Weise den Trainerkurs abzuschließen, wie ihre männlichen Kollegen. Das ist also ein absolutes Novum. Wir wissen, oder ich weiß aber auch, dass jetzt auch einzelne Trainerinnen den Berufsspielerkurs gemischt mit den Männern machen. Und ich finde das absolut wichtig, weil ich denke, dass meiner Erfahrung nach jede Trainerausbildung lebt von den Erfahrungen der Teilnehmer. Und da finde ich diesen Diskurs ganz wichtig, auch um die Präsenz der Frauen noch auch da bewusst zu machen, auch bei den Männern. Was ich aber schon befürworte, und da gab es auch schon positive Beispiele, ich glaube vom Kärntner, vom Steirischen, vom Salzburger Fußballverband, die reine Frauentrainerkurse im Nachwuchsbereich anbieten. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Schritt, weil ich glaube, dass es viele Lehrerinnen noch gibt, die vielleicht schon älter sind, selbst nicht so gut Fußball spielen, weil sie früher gar nicht die Möglichkeit hatten, gerne aber auch im Nachwuchs arbeiten wollen, und die sollen sich die Kompetenzen aneignen dürfen, und sie trauen sich eher, wenn das vielleicht in reinen Frauenfußballkursen passiert. Und dahingehend finde ich beide Modelle extrem wichtig, aber vor allem wenn es in den Spitzenbereich geht, würde ich schon in Zukunft darauf plädieren, dass es gemischte Kurse sind.
Wir haben heute eine Neuerung im Kaffeehaus Talk. Wir haben im Vorfeld unsere Community gefragt, ob sie an dich Fragen haben, was sie gerne von dir wissen wollen würden, und wir dürfen da jetzt eine Frage kurz einspielen.
Hallo Irene, hier ist die Jasmin aus München, und ich wollte dich mal fragen, ob du dir denn auch zutrauen würdest, eine Männermannschaft zu trainieren?
Ja, also das bin ich natürlich auch schon des Öfteren gefragt worden und ich sage, an den Kompetenzen scheitert es nicht. Ich glaube, man muss einfach als Frau bereit sein, diesen Schritt zu gehen und auch den Mut haben.
Was müsste denn noch passieren, damit auch eine Frau im Männerfußball eine Chance bekommt?
Es gibt ja schon Beispiele, wo Frauen auch Männermannschaften trainiert haben.
Allerdings in unteren Ligen, ja, oder halt in Profiligen, aber dann halt, sorry für die Ausdrucksweise, relativ weit hinten im Betreuerstab.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Interessant wird es ja dann, wenn das einmal im absoluten Spitzenbereich betrifft. Also da spreche ich jetzt in Österreich von, nicht nur jetzt von der Bundesliga der Männer, aber vielleicht auch von der zweiten Liga. Ich glaube, dass es einfach Vereinsverantwortliche braucht, die auch wiederum mutig sind, so einen Schritt zu gehen, weil ich glaube, es hat einfach gesellschaftliche Gründe. Aber andererseits braucht es auch ganz klar sicher eine Trainerin, die sich das zutraut. Und dann sehe ich kein Problem darin.
Dein Weg im Sportbusiness ist in Österreich einzigartig und ist bis heute stets steil bergauf gegangen. Ich denke mal, dass jetzt nicht jeder engagierten Frau eine Laufbahn wie dir gelingen wird. Aber es gibt sicherlich noch weitere attraktive Angebote, um sich im Frauenfußball zu verwirklichen. Welche Angebote, Stellen, Möglichkeiten kannst du besonders empfehlen, wenn jemand jetzt den Podcast hört und sich unbedingt im Frauenfußball verwirklichen will? Wo kann er das zum Beispiel tun?
Im Trainerinnenbereich oder?
Grundsätzlich in allen Bereichen des Frauenfußballs, weil ich denke, dass du einen sehr guten Einblick hast.
Ja, ich glaube, es ist immer wieder ein Ansinnen, es war auch schon zu meiner Zeit so, ehemalige Spielerinnen auch bei den Vereinen zu halten, in unterschiedlichen Positionen. Ich denke, dass es geht jetzt aber auch der Trend dahin, dass jetzt auch viele Frauentrainerinnen auch die Chance bekommen, in der Planet Bio Frauen Bundesliga ihre ersten Trainerschritte auf relativ hohem Niveau zu machen, und das kann ich nur begrüßen. Also es gilt einfach, seine Kompetenzen sich bewusst zu sein und den Weg dann konsequent zu gehen.
Und der ÖFB leitet ja jetzt eine Menge Breitenfußballprojekte im Frauenfußball an sich. Also da gibt es auch noch, wenn ich an die Disney-Geschichte denke und ähnliche Projekte. Ich glaube, das wird von Karin Gruber, die du vorher angesprochen hast, geleitet. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch einmal reinzuschnuppern.
Ja, absolut. Also du sprichst das UEFA Playmakers-Projekt an, das von der UEFA in nur wenigen Nationen umgesetzt wird. Ich glaube, wir sind überhaupt jetzt nach der Covid-Pandemie nur eines von zwei Ländern, die wirklich zur Umsetzung gekommen ist schon. Und da ist einfach wichtig, dass wir Mädchen zwischen 5 und 8 Jahren zum Fußball bringen wollen. Und da braucht es jede engagierte Trainerin, die wir kriegen können.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.